ARD.
In den Filmen sieht man immer, wie es aus den Gullis qualmt. Und da hat es auch aus den Gullis gequalmt. Da hat man sich dann so, ah, das ist also immer so. Das ist tatsächlich so. Das ist keine Rauchmaschine. Ich glaube, Andy Warhol hat mal zu ihm gesagt in den 80ern, dass er irgendwann mal unbedingt nach New York gehen soll. Und das war also eine Prophezeiung und die hat sich jetzt halt erfüllt.
Bis nach New York war es ein weiter Weg für Bernhard Paul, den rothaarigen, sommersprossigen Loser. So hat er sich beschrieben. Um so viel zu erreichen, hat er die Ausdauer eines Artisten gebraucht. Eine lange Aufwärmphase. Und ständiges Training. Nur so schafft es der Körper in eine Form, die nicht möglich erscheint. Mit den Füßen über dem Kopf verschränkt zum Beispiel. Nur so gelingt der Drahtseilakt. Das ist Zirkusträumer Roncalli. Ein Podcast über die Macht der Manege. In der ARD-Audiothek. Folge 5. Artistinnen. Oder Tanz in Flughöhe. Kein Zirkus ohne Clowns, sagt Bernhard Paul. Aber auch kein Zirkus ohne Artistinnen. Fliegend am Trapez, auf dem Hochseil oder verknotet in sich selbst.
Ich wollte eigentlich, seitdem ich denken kann, Artistin werden. Und dann, als ich so 6 Jahre alt war, habe ich das erste Mal eine Kontorsionistin gesehen. Eine, ja, wie man so gerne auch sagt, Schlangenfrau. Und das hat mich so fasziniert, dass ich nach ihrer Darbietung gefragt habe, ob sie mit mir trainieren kann. Und seitdem trainiere ich eigentlich.
Seit rund 20 Jahren arbeitet Lilly Paul Roncalli, die jüngste Tochter, an ihren artistischen Fähigkeiten. Seit ihrer Kindheit, durch ihre Jugend bis heute. Sie ist jetzt selbst Kontorsionistin, eine Akrobatin, die ihren Körper extrem biegen kann. Oder wie Lilly sagt, eine Schlangenfrau. Die Eltern Paul wünschen sich anfangs, dass Lilly etwas anderes macht. Wenigstens auch mal etwas anderes macht. Kommt für sie nicht in Frage.
Konnte oft vielleicht nicht ins Kino mit Freunden gehen, sondern wollte auch trainieren. Und das war nie etwas, zu dem ich gezwungen wurde, sondern etwas, was ich machen wollte. Das war oft so, dass meine Eltern gesagt haben, ja, geh doch mit oder mach doch was anderes. Aber ja, das war mein Traum und dafür habe ich sehr früh auch Opfer gebracht und bin auch sehr froh darüber.
2 Monate im Jahr, in der Winterpause, geht sie in eine normale Schule in Köln. Die restliche Zeit des Jahres wird sie im Zirkus unterrichtet, nur ein paar Wagen weiter. Die Lehrerin für diese ziemlich kleine Schulklasse reist beim Zirkus mit. Genauso Adrian, auch ein Zirkusschüler.
Für mich war das halt ein normaler Zustand. Ich fand halt eher sonderbar, was die anderen Menschen so machen.
Der Zirkus hat seine eigene Normalität. Adrian Paul tritt mit seinen Schwestern in einer Rollschuhnummer auf. Fühlt sich behütet, so als Zirkuskind.
Es war halt immer jemand da, der ein Auge drauf hatte, weil das ist so, im Zirkus ist das gang und gäbe. Wenn da ein Kind ist, was spielt, was auch dem anderen gehört, hat jeder ein Auge drauf. Und man wächst halt trotzdem sehr frei, aber trotzdem auch sehr wohlbehütet auf. Und es war doch immer schön mit der Musik und Clowns laufen rum und hübsche Frauen mit großen Wimpern. Und das ist halt schon eine andere Fantasiewelt im Vergleich, als wenn man jetzt irgendwo, meinetwegen in Köln-Mühlheim, aufwächst.
Teil dieser fantastischen Realität? Die Kinder von Bernhard und Eliana Paul leben nicht nur in einer behüteten, manchmal romantischen, oft funkelnden Zirkuswelt.
Wir sind halt im Wohnwagen, ne? Aufgewachsen. Ich und meine große Schwester hatten so 2 Stockbetten. Ne? Die waren in der Küche, weil der Wagen war ja zwar groß, aber haben da in den Stockbetten in der Küche geschlafen. Das war so unser alltägliches.
Wenn man so lebt, gibt es keine richtige Pause. Zu Hause, Arbeit, Familie. Alles vermischt sich.
Man ist nie weg vom Zirkus, egal wo mein Papa ist. Das gibt's nicht. Diesen Unterschied gibt's nicht. Das ist immer momentabhängig. Im Tag gibt's keinen Tag, wo er nur Papa ist, und es gibt keinen Tag, wo er nur Direktor ist. Das kommt immer auf die Situation drauf an.
Das ist aber so ein typisches, wenn man im Zirkus aufwächst, das ist dann so. Die Arbeit ist das Leben. Also Work-Life-Balance gibt's nicht, weil Life ist the Circus. Zirkus ist das Leben und man lebt halt da und kreiert. Ist halt so wie alle, eigentlich viele Künstler leben ja so.
Dafür ist Bernhard Paul das beste Beispiel. Mit beharrlichem Perfektionismus entwickelt er seinen Zirkus weiter. Darin ist er gut. Und als Vater? Nur wer brennt, kann entzünden, hat Bernhard Paul gesagt. Er hat gegen so vieles rebelliert und so vieles anders gemacht. Er hat Zirkus zu Kunst und Kunst zu Zirkus gemacht. Aber hätte er nicht auch das neu verbinden können? Genie und Vater sein. Die milde Seite des Löwen. Die zeigt er sogar dosiert unter Geschäftspartnern. Jedenfalls zwischenzeitlich gibt es eine Versöhnung mit André Heller, seinem frühen Kompagnon, mit dem er sich gleich nach Zirkusgründung über die Bärendressur gestritten hatte. In den 90ern beschreibt er das in der WDR-Sendung 8-12.
Bernhard Paul, Direktor von Roncalli. Wer hat denn die Hand da zur Versöhnung ausgestreckt?
Ein Dritter. Es ist so, dass wir uns halt vor 16 Jahren richtig in der Wolle gehabt haben und dann war Funkstille und dann war zuerst war so ein Beschimpfen, also nicht, also schon mit den Worten des anderen immer. Also ich habe dann zum Beispiel gesagt, André Heller ist der mit fremden Federn geschmückte Hein- oder Scheinintellektuellen, um es mit seinen Worten zu sagen. Er hat dann gesagt, ich ersticke meinen Seifenblasen und was ich was alles. Und später dann war auf einmal der Ton ein anderer. Dann hat er mal in einem Interview auf einmal gesagt, Bernhard Paul macht den besten Zirkus der Welt. Und da habe ich groß aufgehört, gehorcht. Und auf einmal habe ich mich dabei ertappt, dass ich auch was Freundliches über ihn gesagt habe.
Wie gesagt, dosiert und zwischenzeitlich. Seit der Gründung von Roncalli hat sich die Welt komplett verändert. Und als Zirkusdirektor hat es Bernhard Paul geschafft, mitzugehen, sich zu dehnen und anzupassen und neu zu orientieren. Erst hat er den Zirkus seiner Kindheit wieder auferstehen lassen, traditionell und detailverliebt. Und zugleich ist er am Puls der Zeit. Er findet immer neue Zirkuswelten, die auf eigentümliche Weise modern sind und ins Heute passen. Vielen anderen gelingt das nicht.
Es sind in den letzten Jahren viele Zirkusse gestorben. Also die 10 größten, die ich noch, wie ich begonnen habe, noch gekannt habe, die sind alle zu. Das ist traurig, aber es hat sich auch alles verändert. Und wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben.
Roncalli schafft das immer wieder, nicht zu spät zu kommen.
Die Welt hat sich verändert. Früher gab es nur Wiesenplätze mit viel Platz und alles drum und dran und eine Weide, wo man die Pferde laufen hat. Heute ist alles verbaut, Asphalt, Tiefgaragen, Hochgaragen. Das ist aus der Zeit gefallen. Und ich war der erste Zirkus weltweit, der gesagt hat, ich bin jetzt tierfrei.
Es ist wieder eine mutige Verrenkung, die Bernhard Paul da macht. Erst dressiert er als Clown Zippo die sogenannten Human Polar Bears, Menschen in Eisbärenkostümen. Zum Spaß. Und dann holt er modernste Technik in die Manege. 2019, fast 30 Jahre nachdem die Elefantennummer aus dem Zirkusprogramm gestrichen wurde, steht da plötzlich wieder ein Elefant in der Manege. Er trompetet und stellt sich auf die Vorderbeine und ist doch gar nicht wirklich da. Der Elefant ist ein 3D-Hologramm, genauso der riesige Goldfisch, der durchs Zirkuszelt schwimmt. Seltsam finden manche diesen Auftritt, aber unmodern ist er nicht.
Drei Kinder, Gott sei Dank, drei talentierte Kinder, nicht blöd, Gott sei Dank, weil wenn da so eins davon die schwächste Glühbirne in der Lichterkette wäre, wäre nicht gut. Aber es sind alle drei toll und unterschiedlich. Die Vivi macht jetzt das Casting und Kostüme, geht drin auf, hat das Schneiderteam zusammengestellt, machen ganz tolle Kostüme. Und der Adrian macht das Apollo-Varieté sehr gut in Düsseldorf. Und die Lilly ist sowieso der Überflieger und so, die geht einmal kurz zu Let's Dance, hat noch nie getanzt in ihrem Leben und gewinnt aber gleich. Und so ist sie bei allem.
Lilly nennt sich mit Nachnamen Paul Roncalli. Das hat mit einer Fernsehshow zu tun und mit Marketing.
Die ist dir gesagt, ja, ich bin da jetzt genommen worden für Let's Dance. Habe ich gesagt, das schauen so und so viele Leute. Du hast Lilly Paul, aber Lilly, ich meine, es war Christel Sembach-Krone, Gerd Simoneit-Barum. Die haben alle ihren Zirkusnamen hinten dran gehängt.
Alle Kinder finden ihren Platz in der Roncalli-Welt. Irgendwann.
Ja, eigentlich wollte ich ja immer eher Musiker werden, ne? Ich weiß ja noch, mein Vater hatte immer so eine alte Gretsch im Wohnzimmer stehen. Und als ich noch ganz klein war, habe ich die immer bewundert, durfte sie aber nicht anfassen. Und wenn er dann mal weg war, habe ich die kurz angefasst und gehofft, dass er es nicht gesehen hat. Und so Sachen. Also Gitarren haben mich halt immer fasziniert. Und auch diese ganze, dieses Freie vom Rock, von der Rockmusik, diese Rebellion fand ich halt immer toll. Und eigentlich, ja. Und dann kam ich dann halt irgendwann ins Apollo und dann kam dieses Thema Route 66 und da habe ich gesagt, ja, das würde ich gerne machen, weil der, damals hatten wir immer Themen im Voraus und das Thema sollte halt kommen und dann habe ich mich halt angeboten, das Thema zu machen.
Ich sage ja immer, das Varieté ist der kleine, feine, dekadente, kleine Bruder des Zirkus, der in der Großstadt wohnt. Das ist verwandt, aber doch nicht.
Das Apollo-Varieté hat Bernhard Paul 1997 in Düsseldorf eröffnet. 20 Jahre später, 2017, wird Adrian hier künstlerischer Leiter. Da war er 26. Die Shows, die er inszeniert, sind anders. Von Anfang an.
Roncalli ist ja eher poetisch und ich mache jetzt eher das komplette Gegenteil. Aber ich glaube, der Rock'n'Roller in ihm findet schon geil. Der Zirkusfan vielleicht nicht so, aber der Rock'n'Roller schon. Der hat ja zwei Identitäten. Genau wie ich, nur ich habe sie halt zusammengepackt.
Adrian bringt den Rock'n'Roll in die Roncalli-Welt. Das Laute, das Derbe, das kostet Kraft. Anfangs gerät er immer wieder mit seinem Vater aneinander.
Ich kam raus, hab gesehen, das Publikum hat gestanden und mitgerockt und ich dachte, das ist ja geil. Aber dann komme ich raus und krieg dann so einen reingedrückt. Du spielst mir das Theater leer. Du verschreckst die ganzen Gäste, du spielst mir das Haus leer, ist alles zu laut und zu hektisch und zu energiegeladen. Wo sind die poetischen Momente? Mir fehlt die Poesie. Dabei ist, ich denke ja, Rock'n'Roll ist auch eine Emotion. Es ist eine andere Emotion. Es ist natürlich Poesie ist auch schön, ne? Das beruhigt einen, aber Rock'n'Roll beruhigt einen anders, weil man in dem Moment so euphorisch wird, dass man danach erst dieses Gefühl hat. Man freut sich in dem Moment und danach fühlt man sich so entschleunigt.
Naja, da waren ja am Anfang verschiedene dramaturgische Fehler drin. Das muss ich ihm ja auch sagen. Ich lasse ihm nicht ins Messer laufen.
Während sein Vater ihm auf die Finger schaut, schafft auch Adrian eine unwahrscheinliche Verrenkung. Die Füße hinter dem Kopf verschränkt. Rock im Zirkuszelt.
Ich hatte dieses Erlebnis in Osnabrück letztes Jahr. Da habe ich ja im Zirkus so eine Rockshow gemacht zu Weihnachten. Und da war natürlich die ganzen Mitarbeiter und so hatten tierische Angst, weil sie dachten, jetzt kommt er und verschreckt das Roncalli-Publikum. Der Wahnsinnige kommt, oh Gott, so. Ja, und dann war da die Premiere. Und im Finale stand das Publikum wirklich 10 Minuten lang und hat im Rhythmus geklatscht und konnten nicht aufhören.
In diesem Moment ist es noch ein unsicherer Erfolg für Adrian. Denn er hat keine Ahnung, was sein Vater zu dieser Show sagen wird.
Ich habe natürlich mich immer noch in die Hose geschissen und habe gedacht, okay, jetzt schneidet er mir den Hals ab. Und dann kam ich da im Kaffeewagen an. Also die haben mich versucht dahin und ich habe es immer versucht zu vermeiden. Mein Vater hat sich schon aufgeregt, dass ich nicht komme. Und dann saß ich dann irgendwann da und dann sagt er zu mir, weißt du, wenn das Publikum im Finale steht und 10 Minuten lang im Rhythmus klatscht und du kriegst sie nicht zum Aufhören, ist meine Meinung scheißegal.
Und noch ein Spielort steht für Roncalli auf dem Programm. Im Winter 2023 reist der Zirkus nach New York. Ein absolutes Highlight. Auch für Vivian, die ältere Tochter.
Fahren einfach auf einen ganz anderen Kontinent, arbeiten mit jemand anderes mal zusammen. Also war das was ganz, ganz, ganz Neues für uns.
Die Familie Paul ist nun wirklich daran gewöhnt, unterwegs zu sein und immer das nächste Kunststück zu proben. Aber das hier ist anders und erinnert nur ein bisschen an andere Reisen. Zum Beispiel nach Moskau.
Was steckt denn dahinter, wenn man in so ein anderes Land fährt und alles dahin schifft? Und was muss man alles vorbereiten? Weil wir sind ja mehr auch zum Beispiel so gewohnt, okay, ja, wir haben unsere Proben in Recklinghausen und dann, ach, wenn wir was vergessen haben, fahren wir rüber. Das ging ja da zum Beispiel nicht. Das war ja dann so eine ganz andere Vorbereitung und natürlich dann so Sachen verstehen, die bei denen halt anders sind wie bei uns.
Diesmal reist nicht der komplette Zirkus mit seinen mittlerweile 100 Zirkuswagen. Das Zelt stellt der Big Apple Circus zur Verfügung. New York ist eine neue Dimension.
Wir stehen da an diesem wundervollen Ort, zwar jetzt nicht mit unserem Zelt, aber halt mit unserer Essenz und begeistern das New Yorker Publikum. Und Leute wie Robert De Niro gucken sich das an, den ich in dem lang bewundere, weil ich denke, wow, ich liebe ja Mafia-Filme und deswegen war ich schon immer ein großer Fan von ihm. Und dann denkst du dir, wow, der kommt und schaut sich unsere Show an. Das ist ein Erlebnis, das man nicht zweimal im Leben erlebt wahrscheinlich. Also es ist was Einzigartiges und auch ein Roncalli-Meilenstein, bei dem man dabei war. Und ich denke, das ist schon was sehr Schönes und ich freue mich sehr, dass ich damit dabei sein durfte.
Der Hippie-Zirkus, der vor fast 50 Jahren vor den Behörden im Schnee versteckt wurde, spielt in New York. Promis wie Lars Eidinger und Heike Makatsch erzählen auf Social Media den FollowerInnen von Roncalli, wie begeistert sie von Roncalli sind. Die Unternehmensgruppe hat heute ein paar hundert Mitarbeitende und ist millionenschwer. Das Projekt Roncalli hat eine Form angenommen, die ihm keiner zugetraut, die keiner für möglich gehalten hätte. Was kann jetzt noch passieren? Was soll kommen? Oder anders? Kann das so bleiben? Die Kinder von Eliana und Bernhard Paul haben nicht nur für die Manege trainiert, um ArtistInnen zu sein, sondern auch, um irgendwann ihr Erbe anzutreten.
Sagen wir so, wenn man so sagt, wenn man so dem gegenübersteht und sagt, boah, du musst das überleben, dann denkt man erstmal so, oh Gott, und wie? Weil ich meine, mein Papa hat ja diese Sache aufgebaut und dann denkt man sich so, natürlich, das ist ein spezieller Schatz und eine große Verantwortung, weil das ist ja nicht nur ein richtiges Kulturgut und ein Werk, was mein Vater dann über die Jahre aufgebaut hat, sondern es ist ja für uns auch zu Hause. Also automatisch ist es natürlich schon so, dass man da vorsteht und sich denkt, puh.
Wir wissen, was Bernhard Paul über Druck denkt und wie daraus Diamanten werden. Was denken die neuen ZirkusträumerInnen? Darum geht es in der nächsten und letzten Folge. Zirkusträumer Roncalli. Ein Podcast über die Macht der Manege. Mit mir, Gundi Schulze. Skript: Gina Enslin und Anne Pritsch. Musik: Robert Hausburg. Ton und Technik: Sebastian Ohm und Thelke Uffen. Creative Producer: Roman Ruthardt. Redaktion: Ulrike Thoma. Zirkusträumer ist ein Podcast vom NDR 2025. In der ARD-Audiothek. In der ARD-Mediathek findet ihr die Doku-Serie Roncalli, Macht der Manege. Schaut rein! Und wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Was ist das Gute an Geheimnissen? Und was das Schlechte? Wie entschuldigen wir uns richtig? Woher kommt unsere Sehnsucht nach Herkunft? Und wie wirkt die Natur auf unsere Psyche? Solche und viele andere Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und Das Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen nach den Ursachen von Gefühlen, Gedanken und Verhaltensweisen. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte. Wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken ins Hier und Jetzt. Und wir sagen, wie man sich und andere besser verstehen kann. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast. Von Radiowissen und Das Wissen von SWR und WR. Alle neuen Folgen findet ihr mittwochs in der ARD-Audiothek und ab Freitag überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.
Und noch ein Podcast-Tipp von mir.
Ich bin Philipp, Radiomoderator und Musiker, und ich nehme euch mit auf eine musikalische Gedankenreise. Zum Entspannen und mit Musik aus dem Alltag träumen. Jede Woche suche ich 5 Musikstücke aus, passend zu einem Thema. Das kann Musik für einen Tag am Meer, ein Roadtrip oder einfach Begleitung zum Einschlafen sein. Dazu improvisiere ich am Klavier, spiele die Übergänge zwischen den Stücken und habe immer ein paar Gedanken oder kleine Geschichten dazu. Philipps Playlist. Ideal zum sich wegträumen und eine kurze Flucht aus dem Alltag. Eine Oase in der Hektik, wann immer du willst. Jeden Freitagmorgen erscheint eine neue Folge. Du findest meinen Podcast Philipps Playlist in der ARD Audiothek. Hör da gerne mal rein und abonniere den Podcast, dann verpasst du keine der entspannenden Folgen. Ich freue mich.